Generalverdächtigung ihres Berufsstandes als potenzielle Täter. Irgendwie kann man sagen, sind sie auch Opfer. Aber die Selbsteinschätzung der Institution als Opfer, diese missverstandene Traumatisierung der Institution, dieses Opfergefühl in der Institution macht blind für die Opfer des Missbrauchs. Und es macht damit auch taub für ihre Geschichten. Deswegen ist es im geistlichen Sinne des Wortes falsch oder biblisch gesprochen eine Versuchung, sich auf dieses falsche Opfergefühl einzulassen. Um das Sprechen der Opfer an sich heranlassen zu können, bedarf es einer Einordnung dieses eigenen Opfergefühls. Die böse Wahrheit tut weh, aber es geht nicht um die Institution. Sie ist nicht in der Opferrolle, wenn sie den Missbrauchsopfern begegnet. Selbst da, wo bei der einen oder anderen Einzelperson, die zu der Institution gehört, ein rational nachvollziehbares Opfergefühl besteht, hilft das nicht weiter, sich der Öffentlichkeit und den Missbrauchsopfern gegenüber gleichfalls als Opfer zu präsentieren. Wenn alle sich als Opfer fühlen, gibt es am Ende nur Opfer und in der Konsequenz niemanden, der Verantwortung für die Institution übernimmt. Und daran sind einige Aufarbeitungsprozesse am Ende auch gescheitert. Also der prominenteste Fall scheint mir die Odenwaldschule zu sein. Am Ende ist sogar die Geschäftsführung in den Opferverein eingetreten. Und dann hatten die Opfer kein Gegenüber mehr. Am Ende ist es dann im Schluss. Ja, siebter Punkt, Übernahme von Verantwortung. Eine unverzichtbare Voraussetzung für den Frieden der Betroffenen mit der Institution ist, dass die Institution also Verantwortung übernimmt und sich im systemischen Sinne des Wortes gerade nicht mit den Opfern solidarisiert. Damit meine ich, sich neben die Opfer zu stellen und sagen, ja, die Täter haben uns auch Schlimmes angetan. Das ist die falsche Solidarisierung mit den Opfern. Sondern die richtige Solidarisierung mit den Opfern ist, aus der Position der Verantwortung für die Institution, ihnen mit Empathie zuzuhören. Aber nicht sich selbst auch als Opfer definieren. Empathie mit den Opfern, natürlich. Aber immer im Wissen darum, dass man die Institution repräsentiert, die Verantwortung mitträgt für das Opfersein des Opfers. Und damit sind bestimmte, gerade auch in christlichen Kreisen und auch in der Kirche, eingeübte und gewohnte Beziehungsmuster nicht oder nur unter sehr speziellen Voraussetzungen möglich. Ich mache es mal deutlich am Beispiel des barmherzigen Samariters. Wir Christen sehen uns gerne und christliche Institutionen sehen uns gerne in der Rolle des helfenden Samariters und tun gerne etwas Gutes für Menschen, die in Not sind. Das Problem ist nur, der barmherzige Samariter in der Geschichte des Lukas-Evangeliums kümmert sich um ein Gewaltopfer, das er nicht selbst zusammengeschlagen hat. Im Falle des Missbrauchs verhält es sich aber komplizierter. Man kann einem Geschlagenen nicht einfach in der Helfer- und Seelsorgerrolle begegnen, wenn man ihn selbst zusammengeschlagen hat oder den Schutz unterlassen hat, als er möglich war. Ein ehrenamtlicher Sporttrainer kann vielleicht sagen, was habe ich mit dem Versagen meines Vorgängers vor 30 Jahren zu tun? Aber ein Schulleiter oder auch ein Presbyter, ein Bischof, der kann das angesichts des Selbstverständnisses von Christen als zusammengehöriger Leib Christi in der Gemeinschaft mit Christus nicht sagen. Die Kirche versteht sich als Leib, das heißt als Lebensgemeinschaft, nicht nur synchron, sondern auch diachron. Und das habe ich erlebt als eine der erstaunlichsten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Plötzlich, wir Katholiken haben einen besonders starken Institutionsbegriff, plötzlich, wenn es um das Eingestehen eigener Schuld in der Schuldgeschichte geht, wird unser Institutionsbegriff ganz schwach. Dann haben wir mit den Sünden der Väter und Mütter nichts zu tun. Missbrauch, achter Punkt, grenzt aus. Die Betroffenen gehören nicht mehr dazu. So ist es im subjektiven Erleben der Betroffenen und das ist auch die objektive Realität. Eine Geschichte darf nicht mehr erzählt werden. Die Aufarbeitung befreit beide, auch die Institutionen. Ich nenne ein Beispiel, das ich in St. Blasien immer wieder erlebe, wenn ehemalige Schüler und Schülerinnen kommen, die vor 30, 40 Jahren Abitur gemacht haben, Gespräch mit dem Pater Kollegsdirektor. Und dann meldet sich plötzlich einer und sagt, ich bin zum ersten Mal seit 30 Jahren hier und jetzt möchte ich euch mal erzählen, warum ich 30 Jahre lang nicht gekommen bin. Und dann beginnen erst Gespräche. Und diese Gespräche haben nicht nur für die Betroffenen eine inklusive Wirkung, sie dürfen wieder dazugehören, sondern sie haben letztlich auch für alle, die da sind, eine befreiende Wirkung. Denn alle leiden unter dem Tabu, letztlich, und alle leiden unter der Ausgrenzung. Auch dazu ließen sich biblische Bilder nennen. Vielleicht ein allerletzter Punkt, Nummer 9, nochmal das Wort Versöhnung. Ein schwieriges Wort, gerade auch für die Betroffenen. Und Sie haben ja auch schon meinen kritischen Einwand am Anfang zitiert. Der Begriff der Traumatisierung kommt aus dem therapeutischen Diskurs. Man darf vielleicht auch sagen, es geht bei Aufarbeitungsprozessen, was Betroffene betrifft, ja auch um Heilung. Aus vielen Gesprächen mit Betroffenen weiß ich auch, dass der Begriff der Heilung aber auch auf die Institution zu beziehen ist. Betroffene stehen vor mir und sagen, tu doch nicht so, als müsste ich geheilt werden und du seist heil. Die Institution sei heil. Nein, die Institution ist auch unheil. Auch sie bedarf einer Heilung. Es steht ja nicht eine gesunde Institution heilungsbedürftigen Betroffenen gegenüber. Das wird ja schon an dem Begriffspaar traumatisierend und traumatisiert in Bezug auf die Institution sichtbar. Also der Begriff der Heilung scheint mir auch für die Institution